Diese Tradition habe ich erst wirklich in Deutschland kennengelernt und wirklich zum Schätzen gelernt mit Advent. Ich weiß nicht warum, aber die Calvarys in Amerika feiern kein Advent. Es wurde kein großer Deal daraus gemacht bei uns in der Gemeinde. In Calvary Chapel Costa Mesa, wo ich aufgewachsen bin. Ich weiß nicht warum. Ich habe auch zwei Ankündigungen. Erstens, es gab ein bisschen Confusion über die Hauskreisarbeit, weil es eine Frau hier gab und fünf Männer hier hinten stand, haben ein paar Leute gedacht, dass es einen Hauskreis gibt für Frauen und fünf Hauskreise gibt für Männer. Wir sind nicht Amish, Leute. Keine Sorge. Die fünf Hauskreise von den Männern hier sind gemischt. Sie sind von ihren Frauen und Familien auch unterstützt. Die Maria und die Moni und die Katha werden auch ihre Männer mit ihren Hauskreisen helfen. Keine Sorge. So, meldet euch ruhig an für die Hauskreisarbeit. Es wird sehr, sehr schöne Sache. Und so, dass wir auch frühzeitig Bescheid wissen, wie viele Leute mitmachen wollen. Wenn das alles spontan und late ist, ist auch okay. Wir wollen uns nicht beschweren, aber wir können das am besten organisieren, wenn wir rechtzeitig Bescheid wissen. So, bitte meldet euch ruhig dafür an. Die Hauskreise werden normalerweise am Mittwochs stattfinden von 19 Uhr oder 19:30 Uhr. Und ich habe die Hauskreisleiter gebeten, für sich selbst mit euch als Hauskreis zu reden. Was wollt ihr machen? So, ich werde nicht von hier, von der Calvary Chapel Freigrund, alle Gruppen sagen, ihr müsst unbedingt durch die Jakobus gehen, Brief gehen. Ich habe das den Leitern überlassen und sie werden dann mit euch darüber reden. Vielleicht geht ihr durch ein Buch der Bibel, das ist immer gut. Oder vielleicht sucht ihr ein gutes christliches Buch aus über Gebet oder Gemeinschaft oder was auch immer. Und ihr liest durch das Buch während der Zeit. So, ja, bitte, wenn ihr noch Fragen dazu habt, kommt auf uns zu. Ihr könnt auch für uns mich beten und für Felix. Wir werden heute Nachmittag nach Leipzig fahren. Da gibt's jetzt eine Calvary Chapel Bibelschule dort in Leipzig von unser Freund Kurt Ibbotson, der Pastor dort. Und er hat mich gebeten, diese Woche dahin zu fahren und zu unterrichten. Und das mache ich gerne. Das ist so wie meine frühe Zeit, mein erster Job im Dienst unter David Guzik damals in Siegen, die Bibelschule zu unterrichten. Und wir fahren heute Nachmittag dahin nach Leipzig und werden eine Woche da verbringen. Und ich habe gesagt, Kurt hat gefragt, hey Andrew, was willst du machen? Hat gesagt, ist am einfachsten wäre ich, wenn ich durch den Markus-Evangelium gehen würde. So, ich habe 16 Kapitel in 5 Tage jetzt vor mir. Und ich freue mich drauf. Ich liebe dieses Buch. Ich kenne dieses Buch echt, vielleicht das Evangelium am besten aus, so. Und, weil ich habe das mehrmals studiert. Und, ihr könnt auf jeden Fall für die Zeit beten. Das ist, so, wir sind heute diese Woche von der Gemeinde rausgeschickt, anderen zu dienen. Und, es wäre toll, wenn ihr dafür, für eine gute Reise, wir fahren nicht mit dem Bahn, wir fahren mit unserem eigenen Auto, dahin fahren und zurückfahren. Gut, lass uns beten, unsere Herzen, unsere Gedanken zu Gottes Wort hinrichten. Danke, Herr, dass du bei uns bist heute, dass du uns liebst und Herr, dass wir uns diese Zeit haben in dein Wort. Herr, wo wir uns unsere Herzen dir geben können, Jesus. Und Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen deine Gedanken. Wir brauchen die Gefühle, die Emotionen, die durch unsere Kopf und Herzen gehen, einfach vor dich bringen und dir überlassen, Jesus. Wir danken dir, dass du unser Friedefürst bist und dass wir besonders in den nächsten paar Wochen dich wirklich und dein Geburt wirklich feiern dürfen. Und wir bitten dich, dass dieser Prozess heute anfängt für uns, Jesus. Dieser Weihnachtsprozess. Herr, wo wir am Heiligabend hier stehen, einfach dich loben und preisen, dass du gekommen bist. Herr, fang jetzt in unser Herzen dieses Werk an. Herr, wir danken dir für dein Wort und wie mächtig und cool dein Wort ist. Herr, wir haben dich lieb. Amen. Wir sind in Markus Kapitel 12, Vers 13 bis 17 heute Morgen. Und sie sandten etlichen von den Pharisäern und Herodianern zu ihm, um ihn in der Rede zu fangen. Diese kamen nun und sprachen zu ihm: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und auf niemand Rücksicht nimmst, denn du siehst die Person der Menschen nicht an, sondern lehrst den Weg Gottes der Wahrheit gemäß. Ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Sollen wir sie geben oder nicht geben? Letzte Woche haben wir einen neuen Abschnitt in Markus Evangelium angefangen. Wir befinden uns in der letzten Woche des irdischen Dienstes von Jesus und vor seinem Kreuz. Und wir finden ihn täglich im Tempel hier, wo er lehrt und mit einer Reihe von Fragen auch konfrontiert wird. Die erste Frage, die wir uns letzte Woche angeschaut haben, war die, woher er die Autorität hatte, dass er tut, was er tat. Wir kommen zu einer zweiten Frage heute. Der Frage nach den Steuern. Dun, dun, dun. Habt ihr eure Steuererklärung schon abgegeben? Ja, gut. Im Englischen gibt es eine Redewendung. Falsch in Deutsch auch, weiß ich nicht. Die besagt, dass zwei Dinge im Leben sicher sind. Der Tod und die Steuern. Wir kommen nicht von diesen zwei Wochen Sachen weg. Wie wir in unserem Text sehen werden, geht die Frage viel tiefer aber. Als ob wir als Christen Steuern zahlen sollen. Es geht um die Beziehung, die wir mit der Regierung haben. Aber noch viel wichtiger ist die Beziehung, die wir mit Gott und seinem Reich haben. Es ist interessant, welche Leute Jesus diese Frage stellten. Wir haben die Pharisäer und die Herodianer. Und es waren zwei unterschiedliche Gruppen, sowohl religiös als auch politisch. Zwei so unterschiedliche Gruppen von Menschen wie diese beide hätten es nicht geben können. Die Herodianer waren die weltliche Partei, die die Regierung des Herodes unterstützte. Und die Pharisäer waren die religiöse Partei, die in ihrem Herzen die Rückkehr eines unabhängigen, religiös-konservativen jüdischen Staates wollten. Während diese beiden Parteien im Bundestag saßen sie auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes voneinander. Ich wurde neulich an die Geschichte dieses Themas erinnert, als ich einen Podcast über die Französische Revolution hörte. Die Anhänger des Königs saßen auf der rechten Seite und die Radikalen der Revolution, die Jakobiner, saßen auf der linken Seite wie Robespierre. Also eine rechte und ein linker Flügel. Und wir haben dieses immer noch heutzutage in unserer politischen Debatte. Und es kommt aus der Französischen Revolution. Und das waren die beiden Parteien, die zur Zeit Jesu den politischen Raum besetzten. Doch finden sie hier eine gemeinsame Sache gegen Jesus, weil sie beide Jesus als einen Feind sehen. Markus sagt uns gleich zu Beginn, dass es sich nicht um eine ehrliche Frage von ihnen handelte. Es war eine Falle. Heute würden wir das eine Fangfrage nennen. Die Art von Fragen, die Politiker oft ihre politischen Gegnern stellen. Sie wird nur eigentlich gestellt, um zu versuchen, jemanden schlecht aussehen zu lassen. Ihr kennt diese politischen Fragen. Man muss nur die Nachrichten anmachen und dann kommen die solche Fragen oft vor. Und das hatte nichts mit Ehrlichkeit zu tun, sondern diente bestenfalls dazu, Jesus schlecht aussehen zu lassen. Und schlimmstenfalls dazu, ihnen einen Grund zu geben, ihn zu töten. Aber bevor sie zu ihrer Frage kommen, schmieren sie Jesus Honig ins Maul. Habt ihr das in Vers 14 bemerkt? Wie haben sie versucht, Jesus Honig ums Maul zu schmieren? Sie nennen ihn Lehrer. Oh, du Lehrer. Oh, danke. Wer liebt es nicht, Lehrer genannt zu werden? Lehrer zu sein bedeutet, dass ich klug genug bin, etwas zu sagen. Lehrer sein bedeutet, dass du eine Ausbildung hast, einen Abschluss. Du bist gebildet. Er ist nicht nur ein Lehrer, er ist auch der wahre Lehrer. Er ist orthodox, was lediglich bedeutet, dass er theologisch auf der richtigen Seite steht. Aber er ist auch jemand, dem es egal ist, was andere Leute denken. Er ist ehrlich und selbstbewusst in seinen Ansichten. Er ist ein Lehrer, der wirklich den Weg Gottes lehrt, sagen sie hier. Das ist Schmeichelei auf einem neuen Level. Und wenn ich diesen Text lese, denke ich, dass sie versuchen, Jesus eine Art Zaubertrick vorzuspielen. Wir kennen das alle, oder? Ein Trick funktioniert, weil du abgelenkt wirst. Hase, süßer Hase sitzt hier. Und was auch anderes sitzt da. Und du willst dass du auf die süße Hase guckst. Und dann macht er irgendwas hier und dann wusch, ist weg. Und passiert Magie. Aber bevor jemand nachdenken konnte, haben sie Jesus mit dieser Fangfrage getroffen. Oh, du guter Lehrer. Und dann plötzlich, bam. Was sollen wir aber über Steuer denken? Sollen wir den Kaiser Steuer zahlen? Die Frage, die sie stellten bevor, bezog sich nicht auf Steuern im Allgemeinen, sondern auf eine bestimmte Steuer. Drei Steuern wurden von den Römern in Judäa erhoben. Die erste war die Grundsteuer, die 10% des gesamten Getreides und 20% des Weines und der Früchte betrug. Okay? Kann man versteuern? Die zweite war die Einkommensteuer. Einkommensteuer. Die 1% des Einkommens eines Mannes betrug. 1%, stell mal vor, 1% Einkommensteuer in Deutschland. Unser Staat würde gar nicht funktionieren, aber es wäre schön, oder? Für uns. Die dritte war die Kopfsteuer, die von Männern zwischen 12 bis 65 Jahren und von Frauen zwischen 14 und 65 Jahren gezahlt wurde. Sie betrug einen Denar pro Jahr, was etwas einem Tageslohn für einen Arbeiter entsprach. Es war eigentlich nicht super viel. Aber das war die Steuer, von denen hier in unserem Text die Rede ist. Seit dem sechsten Jahr nach Christus waren die Juden gezwungen, Steuer direkt in die Schatzkammer des Kaisers zu zahlen. Und einige jüdische Patrioten weigerten sich, diese Steuer zu zahlen, weil sie die römische Herrschaft nicht als legitim anerkennen wollten. Und das war, wofür diese Steuer da war. Wir sind Rom, wir können sagen, dass du Steuer bezahlen musst und dann willst du Steuer bezahlen. Und ein paar Juden haben gesagt, das ist nicht legitim. Wir lesen davon in Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 37 von einem Judas, der von Galiläa, der sich im sechsten Jahr nach Christus gegen eben diese Steuer auflehnte. Und da lesen wir, Judas, der Galiläer, trat auf in den Tagen der Volkszählung und brachte unter seiner Führung viele aus dem Volk zum Abfall. Auch er kam um und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut. Die Römer waren hart gegen Rebellion. Warum erzählen sie ich dir das? Es ist interessant, dass derselbe Judas, bevor er seinen Aufstand anführte, in den Tempel ging und ihn genau wie Jesus reinigte. Das ist der Hintergrund, warum sie Jesus fragen, diese Frage stellen. Sie wollen Jesus zu einem Radikalen machen. Sie wollen ihn mit einem Revolutionär in Verbindung bringen, der bei seinem Aufstand getötet wurde. Judas predigte ein neues jüdisches Reich. Jesus predigt auch ein neues Reich. Judas ging hinein und reinigte den Tempel. Jesus ging auch hinein und reinigte den Tempel. Judas predigte den Römern zu trotzen und diese Steuer nicht zu zahlen. Und so fragen sie Jesus, was er von dieser Steuer hält. Siehst du, wie teuflisch das hier ist? Diese Typen sind Schlangen. Und sie wissen genau, was sie hiermit machen. Satan ist nicht allwissend, aber er ist nicht dumm. Und er ist gut darin, Fälschungen zu machen. Wir warten immer noch auf den Antichrist. Aber es gab im Laufe der Geschichte schon viele Antichristen, die die Menschen in die Irre geführt haben. Und wir sollten uns nicht wundern, dass Satan versucht hat, das Wasser zu trüben, bevor Jesus kam. Deshalb müssen wir sicherstellen, dass wir unsere Bibel gut kennen. Weil der Feind genau der gleiche heutzutage auch macht. Und deswegen liebe ich auch Calvary Chapel. Nicht, weil wir die einzige gute Gemeinde sind, sondern weil es jede Woche um die Bibel und nicht um meine Meinung geht. Das ist das beste Training, das ich mir und dir jede Woche geben kann. Und so können wir die Wahrheit von Dingen unterscheiden, die der Wahrheit sehr nahe kommen. Denn die Lüge ist oft zu 80% wahr. Aber das macht sie immer noch zu einer Lüge. Und es gibt immer noch Nachahmer Jesu, die uns dazu bringen wollen, die Autorität Jesus in Frage zu stellen in unserem Leben. Die uns wie ein guter Zaubertrick von der Wahrheit von Gottes Wort ablenken wollen. Und wir müssen in der Lage sein, den gefälschten Jesus von dem wahren Jesus zu unterscheiden. Der Jesus hier in Markus Kapitel 12. Wie wird Jesus auf ihren Versuch reagieren? Ihn in ihre Falle zu locken? Von welcher Seite des Pferdes wird Jesus herunterfallen, sodass die andere Seite durch seine Antwort beleidigt ist? Und was wir sehen werden ist, dass Jesus von keiner Seite des Pferdes fällt. Er wird uns zeigen, dass du die irdischen Autoritäten, die Gott dir gegeben hat, respektieren musst. Aber dass deine letztendliche Treue nicht ihnen gilt, sondern Gott, nach dessen Bild die Menschheit geschaffen wurde. Das lesen wir ab Vers 15. Da er aber ihre Heuchler erkannte, sprach er zu ihnen: Weshalb versucht ihr mich? Bringt mir einen Denar, damit ich ihn ansehe. Da brachten sie einen, und er sprach zu ihnen: Wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Sie aber sprach zu ihm: Des Kaisers. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gott ist. Und sie verwunden sich über ihn. Wir lesen, dass Jesus die Falle und ihre Heuchlerei sofort erkannt hat. Er ließ sich nicht täuschen und sagte: Warum stellt ihr mich auf die Probe? Jesus sagt: Bringt mir ein Denar. Wie wir schon sagten, war ein Denar ein Tageslohn für einen Arbeiter in jener Zeit. Das wäre so, als würde mir jemand einen Euro jetzt geben. Ja, ich habe ein Bild von einem Denar. Vielleicht können wir dahin blicken, danke. Das ist genau, ich weiß nicht, ob das genau, aber das ist, was Jesus in diesem Moment in der Hand hatte. Auf Lateinisch heißt es Tiberius, Kaiser Augustus, Sohn des göttlichen Augustus. Und auf der Rückseite steht Pontifex Maximus. Das heißt, majestätischer Kaiser, Sohn Gottes, hoher Priester. Dies waren die Titel des Kaisers, des römischen Kaisers. Und interessanterweise sind dies auch die Titel von Jesus, der um diesen Denar bittet. Lass uns ein bisschen Zeit nehmen, um den beiden Könige jetzt vergleichen. Jesus ist der Schöpfer, König der Könige und Herr der Herren. Der Kaiser war ein irdischer König, der kam und ging und dessen Gebeine zu Staub wurden. Jesus, der Sohn Gottes, ist, wie es im Glaubensbekenntnis heißt, von Vater gezeugt, nicht gemacht, eines Wesens mit dem Vater. Der Kaiser war vom gleichen Wesen wie sein Vater, aber er war kein perfektes Abbild seines Vaters, wie Jesus es von seinem Vater ist. Und es gab in der Anfangszeit des Christentums eine heftige Diskussion hierüber, weil im Griechischen ist der Unterschied zwischen eines Wesens und gleichen Wesens eine Buchstabe. Und die Kirchenväter haben sich auseinandergesetzt, wie ist genau Jesus zu bezeichnen. Und sie sind auf diese Bezeichnung gekommen und das ist richtig, eines Wesens. Jesus ist eines Wesens mit dem Vater. Wir sind eine gleiche Wesen mit unseren Eltern. Aber wir sind nicht eines Wesens mit unseren Eltern. Wir sind dafür auch dankbar, oder? Wir kennen unsere Eltern. Wir kennen ihre Fehler. Wir haben sie lieb. Aber gut, dass ich nicht eines Wesens bin mit meinem Vater. Aber Jesus ist eines Wesens mit seinem Vater. Und sein Vater ist perfekt. Er muss sich keine Gedanken machen, ob er eines Wesens sei, also mit sein Vater sein soll oder nicht. Jesus ist perfekt, Gott ist perfekt. Und hier unterscheidet manchmal Christentum von den Sekten, die glauben, dass Jesus ein Sohn Gottes ist und ein Bruder von Satan. Das ist kein unbedeutendster theologischer Punkt hier. Jesus ist eines Wesens mit seinem Vater. Der Kaiser war nur ein gleichen Wesen wie sein Vater. Aber er wurde den Sohn Gottes genannt. Der Kaiser war auch ein hoher Priester. Aber er ist nicht in den Himmel aufgefahren, um zu Rechten seines Vaters zu sitzen und für den Rat Rest der Zeit Fürsprache für uns einzulegen, wie Jesus es jetzt gerade für uns tut. In jeder Hinsicht ist dieser bescheidene irdische König, der jemanden bitten muss, um ihm einen Denar zu geben, größer als der Mann, dessen Gesicht auf diese Münze eingeprägt ist. Was für ein Kontrast bei den Königen. Aber was ist mit dem Königreich? Jesus hat auch ein Königreich gepredigt. Das Reich des Kaisers war ein Reich der Macht, militärisch und finanziell. Und des Erfolgs politisch, des Komforts, wie ihn die Welt noch nie gesehen hatte. Und der Anerkennung als der größte Mann auf Erden. Das war das Reich des Kaisers. Das sind die Dinge, nach denen die Welt immer noch strebt. Das sind die Merkmale dieser Welt. Kraft, Komfort, Anerkennung, Erfolg. Und danach strebt die Welt immer noch. Aber Jesus' Reich ist anders. Wie sieht Jesus' Reich aus? Wie sieht sein Königreich aus? Lukas Kapitel 6, Vers 20 bis 23 sagt uns, Lukas Kapitel 6, Vers 20 bis 23. Und er hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach, glückselig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt gesättigt werden. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glückselig seid ihr, wenn ihr die Menschen hassen und sie euch ausschließen und verschmähen und euren Namen als einen lasterhaften Verweis um des Menschensohnes willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Jesus Königreich ist ein bisschen anders, oder? Jesus hat uns diese Dinge in jeder Hinsicht auch vorgelebt. Als Gläubige können wir arm im Cäsars Reich und reich in Gottes Reich sein. Hungrig in Cäsars Reich und satt und satt in Gottes Reich sein. Gehasst in Cäsars Reich und mit einer großen Belohnung in Gottes Reich sein. Paulus drückt dies echt gut aus in Philipper Kapitel 4, Vers 10 bis 13. Ich habe mich aber sehr gefreut, schreibt Paulus, im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein. Ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und mit jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Wir nutzen diesen letzten Vers da oft und wir beschreiben das so, wir tun das über unser Leben. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und das stimmt auch. Aber in diesem Kontext, Paulus schreibt vom Mangel. Nicht vom Starksein, nicht vom Königreich. Er schreibt von Mangel, von Leiden, von traurigen Sachen. Und er meint, trotz allem kann ich glücklich sein, weil ich in Gottes Reich bin. Ich mag alles, weil ich zu Jesus gehöre. Egal, ob ich arm oder schwach bin. Was für ein anderes Königreich. Und das ist das Reich, das Jesus uns vorgelebt hat, das er uns gegeben hat und von dem er möchte, dass wir es an die Welt um uns herum weitergeben, so wie er uns gegeben hat. Denn dieses irdische Reich mit seiner Macht, seinem Erfolg, seinem Komfort und seiner Anerkennung befriedigt nie wirklich. Und das wissen wir, oder? In den letzten Jahren habe ich die Formel 1 für mich entdeckt. Ich weiß nicht, Formel 1 ist nicht so groß in Amerika. Ich glaube, es ist jetzt größer. Und Sonntagnachmittag schaue ich mir oft die Highlights und Interviews von Rennen an. Wie Max Verstappen nochmal gesiegt hat. Es wird ein bisschen langweilig jetzt. Ich fasse mir von der Technik da. Von der unglaublichen Geschwindigkeit. Wahnsinn. Aber wenn du hörst, wie viel Geld in diese Autos investiert wird, du denkst, wow, was könnte man noch mit dem Geld machen? Aber du schaust dir das Rennen an, du siehst alle die reichen Leute mit ihren Versace-Sachen. Du siehst der Champagner, der am Ende des Rennens aufgemacht wird und dann wird alles aufgeräumt. Und wir sind wieder dabei, nächstes Wochenende. Es gibt nichts Ewiges oder Lebensspendendes daran. Es gibt nichts Ewiges oder Lebensspendendes in dieses Kaiserreich, auf dieser Erde. Ihr fragt euch wahrscheinlich, ob wir heute Morgen nicht über Steuern gesprochen haben. Wir kommen jetzt zu diesem Punkt. Jesus sagt, aber wessen Bildnis und Inschrift das? Wir müssen diese Königreiche in unserem Kopf klar haben. Wir müssen diese Königreiche wirklich miteinander verglichen haben, dann können wir das verstehen, was Jesus hier sagt. Wessen Bildnis und Inschrift ist das? Es war Kaiser, dem Kaiser, Tiberius Augustus. Es gehörte ihm. Es gehört zu ihm und seinem Reich. Was nicht ewiges oder wirklich Lebensspendes an seinem Reich gibt, können wir ihm sein Geld zurückgeben, sagt Jesus. Zahl deine Steuern. Gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Es gehört ihm. Das ist sein Silber. Kannst ihm zurückgeben. Es gehört gar nicht uns, um es zu behalten oder unser Wert und unser Leben darin zu finden. Aber genau tun wir das als Menschen. Wir finden unser Wert in dieser kleinen Münze. Wie viel Geld habe ich auf dem Konto? Wie viele Sachen habe ich in meiner Garage? Das entspricht alle dieser Münze. Als die Herodiner, die weltliche Regierung unterstützen, haben vielleicht gelächelt, als Jesus das sagte, weil sie dachten, ach, er ist politisch auf unserer Seite. Jetzt hat er die Pharisäer wütend gemacht. Aber Jesus stellt das Reich der weltlichen Regierung fest, hier zu herrschen. Er lehnt nicht das Reich des Kaisers ab, das zu haben, was ihm gehört. Genau das lesen wir in Römer Kapitel 13, Vers 1 und Vers 5 bis 7. Jeder Mann ordnet sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehende Obrigkeit aber sind von Gott eingesetzt. Darum ist es notwendig, sich zu unterordnen. Nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt sie ja auch Steuern. Denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht der dem Furcht, Ehre dem die Ehre gebührt. Als Christen sollten wir die beste Bürger sein. Wir sollen Menschen sein, die die Autoritätspersonen achten. Das ist nicht einfach bei Kriegen und Wirtschaftskrisen. Es gibt einen Grund, warum die Politiker so schnell veralten. Es ist interessant, ein Bild zu sehen von den Präsidenten in Amerika vor ihrer Amtszeit und nach ihrer Amtszeit. Sogar Barack Obama ist sehr grau geworden. Weil sie haben so viel Druck. Das ist kein leichter Job. Es sollen auch Menschen sein, die für unsere Führungskräfte beten, wie Gottes Wort es sagt. Als Deutsche sind wir in der Regel viel pessimistischer als unsere amerikanischen Freunde und werfen deshalb die Hände in die Luft, besonders wenn es um die Politik geht. Anstatt Resignierten die Hände in die Luft zu werfen, sollten wir im Glauben auf die Knie gehen und wissen, dass keine Situation zu groß für unser Gott ist. Keine Politiker zu viel Mist gemacht hat, dass Gott ihm nicht lenken kann und leiten kann und Weisheit geben kann. Dazu sind wir als Christen berufen. Unsere Steuer zu bezahlen, aber auch gute Bürger zu sein, indem wir für unsere Leute beten. Warum geben wir dem Kaiser das, was ihm gehört? Denn es ist sein Bild darauf. Er hört nicht bei der Frage nach den Steuern auf, sondern geht noch einen Schritt weiter und sagt, aber gebt Gott, was ihm gehört. Wenn ihr denn nah den Kaiser gehört, weil er sein Bildnis trägt. Was sind denn die Dinge, die Gott gehören und seine Bildnis tragen? Wir lesen davon in 1. Mose Kapitel 1, Vers 27, am Anfang unserer Bibeln. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Dies ist einer der wichtigsten Versen in unseren Bibeln, wenn wir uns selbst und unsere Beziehung zu Gott verstehen wollen. Was bedeutet es kurz gesagt, dass wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind? Gott ist ewig, wir sind auch ewig. Wir werden entweder die Ewigkeit mit ihm verbringen oder wir werden die Ewigkeit in der Hölle verbringen. Gott ist beziehungsorientiert. Wir sind auch einzigartig beziehungsorientiert. Mehr als jede andere Schöpfung, Gottes Schöpfung. Gott ist moralisch. Wir sind auch moralische Wesen. Ein Bär wird nicht vor ein Bärengericht gestellt, weil er einen anderen Bär getötet hat. Die Natur ist brutal mit sich selbst. Wir haben ein Gefühl dafür, dass Mord falsch ist, weil Gott moralische Prinzipien hat und diese in unserem Herzen verankert hat. Und diese Dinge spiegeln Gott wider. Sie sind Pfostenzeichen, die die Menschheit auf Gott hinweisen und sagen, dass wir zu ihm gehören. Er ist unser rechtmäßiger Herr. Und ich glaube, das ist es, was Jesus hier sagt. Als Ebenbilder Gottes sollt ihr Gott geben, was ihm gehört, nämlich auch euch selbst. Deswegen hat Gott Jesus geschickt, uns an diese Lektion zu erinnern. Er hat uns sich selbst gegeben, so dass wir ihm uns selbst ihm geben können. Er hat es möglich gemacht. Gott hat dich erschaffen und dann sein Bestes für dich gegeben, seinen Sohn. Er hat es verdient, dass wir uns aus Liebe zurückgeben, weil er uns so perfekt liebt. Denkst du in diesem Sinne über deine Beziehung zu Gott nach? Ist es eine Liebesbeziehung oder ist es etwas anderes? Der Advent ist eine gute Zeit, um unseren Gottesgeschenk an uns zu erinnern. Es ist eine gute Zeit, um unsere Beziehung zu Gott neu zu korrigieren, wenn sie aus der Bahn geraten ist und etwas anderes geworden ist. Jesus, Gott möchte eine Liebesbeziehung mit dir, sonst nichts. Du bist eine Liebesbeziehung, nicht in einer gesetzlichen. In diesem Text weist Jesus auf eine höhere Ordnung hin. Wir sollen den Kaiser respektieren. Wir sollen unsere Politiker in Berlin und Düsseldorf respektieren. Aber dem Kaiser und seiner Regierung unterstehen letztlich den höheren Autorität Gottes und unser größter Treuer gilt Gott und Gott allein, der uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Und diese Geschichte ist voll, und die Geschichte ist voll von Regierungen, die ihre Bürger missbrauchen und von ihnen verlangen, dass sie die Autorität Gottes ablehnen und den Staat als höchstes moralisches Gut ansehen. Wenn das passiert, muss sich der Christ für Gott entscheiden. Aber indem Jesus das hier sagt, stimmt er mit beiden Parteien überein. Sowohl mit den Pharisäern als auch mit den Herodianern. Aber er gehört zu keiner der beiden Parteien. Er zeigt uns einen neuen Weg auf, wie wir über unsere Beziehung zur Regierung und zu Gott und seinem besseren Reich denken können. Ein Reich, zu dem du und ich gehöre, wenn du dein Vertrauen in Jesus gesetzt hast. Der Kaiser und sein Reichtum existieren schon lange nicht mehr. Jesus, der um diesen Denar bitten musste, weil er arm war, regiert immer noch und bietet uns zu Beginn dieser Abendzeit den Reichtum seiner Segnungen an. Lass uns beten. Jesus, danke für diese Zeit, für diese Erinnerung, dass wir zu einem besseren Königreich gehören. Und dieses Königreich lehnt den anderen Königreich nicht komplett ab, aber sagt, diene Gott. Gib Gott, was Gott gehört. Herr, wenn wir diese Ordnung haben in unserem Leben, wo du an der richtigen Stelle in unserem Leben bist, dann wird alles anderes in ihrer richtigen Priorität in unserem Leben sein. Herr, wir wollen das jetzt tun auch, dass wir für unser Land beten, dass du die politische Weisheit schenkst und Einsicht für die Dinge, die schwer sind, so dass wir weiterhin Wohlhaben und Frieden haben in diesem Land. Wir danken dir für diesen Morgen, wir danken dir für diesen ersten Advent. Lass dein Königreich groß in unser Herzen und Gedanken in dieser Zeit sein, Jesus. Wir danken, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du deinen Sohn schicken würdest, so dass wir zu diesem Königreich gehören können. Wir haben dich lieb. Amen.